Ich fand das super beeindruckend, dass da einfach so eine komplette Welt ist, die nach ganz anderen Regeln funktioniert als alles, was mir Leute in den 15 Jahren vorher erzählt haben. Und ich fand es einfach so beeindruckend, dass ich dachte, also da gibt es eine Welt, von der wusste ich nichts. Was gibt es denn da noch, wovon ich nichts wusste?
Warum können wir uns nicht beamen?
Materie kann man nicht hin und her schicken. Was man aber machen könnte vielleicht, ist den Bauplan des Menschen hin und her zu schicken. Da würde man dann theoretisch an einem Ort den Menschen zerstören und töten und an einem anderen Ort aus einem Topf voller neuer Atome den Menschen wieder zusammensetzen. Ja, das kann man auch beamen nennen. Es ist eher Sterben und Auferstehen.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hi Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und heute machen wir das zusammen mit Dr. Sabrina Patsch. Hi Sabrina.
Hallo.
Ja, hi Sabrina, schön, dass du da bist. Du bist promovierte Quantenphysikerin und zwar hast du in Kassel und Berlin promoviert in theoretischer Physik. Du bist leidenschaftliche Science-Slammerin und du hast in Berlin auch ein paar Jahre lang das Pint of Science organisiert. Das ist ein Event, wo Leute in einen Pub oder in einen ähnlichen Ort gehen können und dort Vorträge über Wissenschaft hören. Ist das richtig? Habe ich es gut zusammengefasst einigermaßen?
Genau, das ist ganz gut zusammengefasst. Also vielleicht noch als Detail, wir haben keine Präsentation im Gegensatz zu Science Slam, sondern wir stehen wirklich frei sprechend vor den Leuten und unterhalten sie mit Wissenschaft.
Sehr schön. Du hast auch noch einen Blog über Physik, den Physicus Minimus Blog, wo es auch so über Quantenphysik geht. Du bist jetzt inzwischen, nachdem du noch ein Volontariat beim Tagesspiegel gemacht hast, bist jetzt wirklich festangestellte Redakteurin beim CT-Magazin. Und wir wollen heute so ein bisschen über deinen Weg sprechen, von der Wissenschaft zur Journalistin hin. Aber wir legen jetzt erstmal los mit das Vorurteil. Und zwar würden wir dich gerne fragen, was so ein klassisches Vorurteil über PhysikerInnen ist, das du schon oft gehört hast, zum Beispiel irgendwie auf Partys, wenn du Leuten erzählst, hallo, ich studiere Physik. Und natürlich auch die Frage, stimmt dieses Vorurteil? Ich bin ja selber auch Physikerin, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir da unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben.
Also tatsächlich, ich glaube, das Vorurteil, was ich am häufigsten höre, ist, seid ihr eigentlich alle so wie Sheldon Cooper aus Big Bang Theory? Und ich finde das immer gut und schlecht gleichzeitig, weil ich finde es eigentlich schön, dass Leute Big Bang Theory kennen und dadurch Physiker kennen und irgendwie so ein Bild von PhysikerInnen im Kopf haben. Aber es ist natürlich auch nicht gerade das positivste Bild, das man jetzt haben kann, weil Sheldon Cooper auch nicht so, also er ist ganz lustig, aber ich glaube, so als echter Mensch wäre er schon sehr anstrengend. Mhm. Und ja, genau, also ich muss das, also ich glaube, so mein Fazit ist, viele PhysikerInnen haben ein bisschen was von Sheldon Cooper in sich, aber ich habe noch keinen Sheldon Cooper getroffen. Also so schlimm sind wir dann tatsächlich nicht.
Wirklich? Oh, ich glaube, ich habe bestimmt schon mal jemanden getroffen, der so ist. Also ich will es nicht ausschließen. Aber ja, ich weiß, verstehe, was du meinst. Also das ist ein Vorurteil, das ich auch oft gehört habe.
Ja, ich habe auch viele Leute getroffen, die kommen schon sehr stark an Sheldon Cooper ran, aber ganz so neurotisch sind sie dann doch nicht. Die meisten sind doch irgendwie ganz normale Menschen.
Hattest du auch so Leute bei dir im Studium, die dann so im Anzug zur Vorlesung gekommen sind immer?
Nein, Anzug, ehrlich.
Vielleicht ein Heidelberg-Ding.
Ich kenne ja so das Gegenteil, Marke Bademantel.
Ja, so einen hatten wir auch. So einen hatten wir auch. Aber der hat Mathe studiert. Aber ja, ja.
Mhm. Echt, im Bademantel? Nichts drunter?
So Bademantel und Schlappen. Und
nee, schon was drunter.
Doch, schon was drunter.
Ja, keine Ahnung, weiß ich ja nicht.
Schon was drunter, aber halt so, keine Ahnung, so ein Schlabber-T-Shirt und Jogginghose und darüber so ein Bademantel und dann mit so Schlappen, das sind meistens eher, also weniger Studierende, sondern eher die Doktoranden, die einfach Kontakt zum Leben verloren haben.
Krass.
Und die sind dann in so Bademanteln. Ich habe schon gesehen, das war nicht oft, aber ich habe es gesehen.
Mhm. Okay, krass. Okay, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Meine erste Einstiegsfrage wäre, und die stellen wir ja immer, weißt du noch, was du damals ins Freundebuch reingeschrieben hast? Es gab ja so in unserer Kindheit so diese Freundebücher, wo man alle möglichen Sachen über sich selber reinschreiben durfte und unter anderem sollte man da auch angeben, was man gerne mal beruflich machen möchte. Und weißt du noch, was das bei dir war?
Ja, also es hat sich auch ein bisschen über die Zeit geändert, aber das, wo ich mich wirklich am meisten daran erinnern kann, ich wollte gern Kassiererin werden. Weil
Oh, das finde ich irgendwie süß.
ich fand als Kind dieses Piepen an der Kasse so toll.
Ja.
Und deswegen wollte ich Kassiererin werden.
Das ist
Das
ja
hat sich nicht lange gehalten, aber
großartig.
das war so eine Phase in meinem Leben, ja.
Warum hat es nicht lange gehalten? Was war das?
Ich glaube, ich habe dann schnell rausgefunden, dass es dann doch irgendwie relativ langweilig ist auf Dauer.
Ja, ich glaube
Und ich
auch.
glaube, ich hab mich auch irgendwann mal so bewusst hingesetzt und gedacht, ich muss mir jetzt einen Berufswunsch ausdenken. Und dann wollte ich eine Zeit lang mal Architektin werden. Das hat sich aber dann auch irgendwann verlaufen, weil ich eigentlich nicht wirklich Interesse an Häusern hatte. Das waren so die ersten zwei, an die ich mich erinnern konnte. Und das war, ja, es waren aber auch nicht so wirklich Sachen, die ich jetzt verfolgt hätte, sondern wo man halt so drüber nachdenkt.
Ja, voll. Okay, beides nicht das, was du dann letztendlich geworden bist.
Nee, ganz knapp nicht.
Wie war das denn? Wie war das denn? Ich finde das auch krass, so Kassiererin finde ich auch krass, wenn ich mir überlege, dass in Köln hier die Supermärkte bis 0 Uhr aufhaben häufig.
Ja.
Dann sitzt du da bis 0 Uhr, nur weil ich jetzt nochmal schnell irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Snack will.
Ja.
Ja, also das finde ich total krass.
Ja, ich finde das auch richtig
Ja.
heftig.
Gut für dich, dass du das nicht machen musst, da bis 0 Uhr sitzen.
Genau.
Wie war das denn in der Schule? Warst du da auch schon? Also, ich muss leider auch sagen, dass diese Vorurteile, über die wir gerade schon gesprochen haben, auf jeden Fall auch welche sind, die ich hatte, wahrscheinlich auch noch so ein bisschen habe. Was auch daran liegt, dass in der Schule häufig diejenigen, die Physik gut fanden, auch die waren, die Chemie gut fanden und auch Mathe, die waren meistens irgendwie so eindeutig schlauer als die anderen, also wirkten zumindest schlauer und waren schon sehr nerdig. War das bei dir auch so? Wir haben vorhin im Vorgespräch mit Lisa auch schon drüber gesprochen, dass es ganz anders war bei Lisa, dass Lisa
Dieser
dieses Klischee
total
auf jeden Fall nicht
dumm
erfüllt
war.
hat. Super dumm. Nein, aber wie war das denn bei dir? Warst du schon so eine kleine Nerdmaus in der Schule?
Jein, also weil es ist, ich war sehr gut in Mathe, Physik und Chemie. Also ich hatte das ganze Dreierpack. Ich war ja auch in Niedersachsen auf der Schule und da gab es auch drei Leistungskurse und es waren genau diese drei Leistungskurse, die ich hatte. Also ja, insofern schon. Aber so
Okay.
wirklich nerdig abseits davon war ich eigentlich nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da schon irgendwie zu Hause meinen eigenen Teilchenbeschleuniger gebaut hätte oder dass ich jetzt nur Comicbücher lese oder was man sich sonst noch so über so richtig klischeehaftem Nerdsein vorstellt. Also ich war damals eigentlich auch eher schon etwas, ich sag mal, düster gekleidet unterwegs und habe Gitarre in der Band gespielt und solche Sachen eher gemacht. Und das ist jetzt nicht so ganz das Klischeebild, das man vielleicht von der Physikerin hat. Und dementsprechend hatte ich so ein bisschen von beidem.
Okay. Und Lisa, bei dir war das ganz anders, ne?
Naja, also jetzt, wo du es so sagst, ich habe ja auch in Niedersachsen Abitur gemacht und habe deswegen auch drei Leistungskurse gehabt. Bei mir war es Physik, Mathe und Biologie.
Ah,
Also
geil.
zusammen haben wir das Spektrum abgedeckt. Ich war halt, genau, also genauso wie du, du müsstest jetzt nur Gitarre in der Band spielen gegen Theaterspielen ersetzen und dann haben wir praktisch das gleiche, den gleichen Hintergrund, basically.
Ja, tatsächlich doch gar nicht so anders.
Ja, tatsächlich doch gar nicht so anders. Ja, also ich fand irgendwie, ja, in der Schule ist es natürlich auch noch mal ganz anders Physik als im Studium. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mich Physik in der Schule sehr stark darauf vorbereitet hat, was mich da erwarten würde.
Ja.
Deswegen war das schon okay, nicht so gut in der Schule zu sein. In Physik hat einen nicht so wirklich zurückgehalten, hatte ich das
Ja,
Gefühl.
ich fand es tatsächlich in Mathe viel, viel heftiger. Also als Physikerin haben wir auch die normalen Mathe-Vorlesungen, die auch Mathematiker besuchen, zumindest in Kassel ist das so, wo ich studiert habe. Und tatsächlich war ich komplett überrascht, als ich gesehen habe, wie krass sich Universitätsmathematik von dem unterscheidet, was man in der Schule macht. Also das sind ja zwei komplett verschiedene Welten. Das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Und ich bin da auch relativ blauäugig reingegangen und habe mich so irgendwie nicht wirklich vorher informiert. Und man hat sich dann daran gewöhnt und es war dann auch okay. Und ich mochte Mathe dann eigentlich auch ganz gerne in der Uni, aber ich habe das so komplett gar nicht erwartet. Also das ist ja
Ja,
komplett was
ja.
anderes.
Ja, fühle ich auch. Das war bei mir genauso. Ich bin auch erstmal durchgefallen.
Das habe ich zum Glück überstanden, aber ja. Ja.
Aber war das für dich schon relativ schnell dann klar in der Schule, dass du was in die Richtung machen möchtest?
Ja, so Mittel. Also ich habe zwischen mehreren Fächern überlegt und das eine war tatsächlich Mathe, Physik und Chemie, also alle drei hatte ich überlegt und das Lustige war eigentlich, ich war da mal bei so einem Tag der offenen Tür an der Uni Göttingen Und da war ich bei so einer Vorlesung zu Chemie, weil ich glaube, Physik gab es da halt nicht. Und da bin ich halt zu der Chemievorlesung gegangen. Und da haben die gesagt, ja, Chemie ist schon ziemlich arbeitsaufwendig, da muss man schon ziemlich viel für tun. Und dachte ich, da habe ich keine Lust drauf und habe Physik studiert. Mhm. Das hat aber so gar nicht geklappt, weil man halt in Physik halt einfach exakt genauso viel machen muss. Und es war dann auch okay, ich habe mich dran gewöhnt. Aber das, ich fand das Rückblicken ganz lustig. Das ist so mein Ausschlusskriterium für Chemie, weil dass man viel tun muss. Und es hat halt nicht, mich nicht bewahrt.
Geil.
Aber ja, ich habe auch was, also ich habe zum Beispiel auch überlegt, Musik zu studieren und habe das, also ich habe mich dann dagegen entschlossen, weil ich einfach auch dachte, was will ich damit später machen? Das war mir irgendwie zu risky. Mhm. Und bei Physik haben mir halt viele Leute erzählt, dass man damit halt wirklich alles Mögliche machen kann. Mhm. Und also dass in verschiedenen Unternehmen oder in was auch immer halt überall Physiker sitzen und dass man deswegen eine ziemlich breite Wahl hat, was man später machen kann. Und ich wusste nicht, was ich später machen will. Da dachte ich, okay, viele Optionen sind erstmal gut, dann ist das ein Problem für in 5 Jahren. Und genau. Und also ich mochte Physik schon sehr gerne, aber das war einer der Gründe, warum ich mich auch für Physik entschieden habe.
Mega, das war bei mir genauso tatsächlich. Bundeskanzlerin hast du noch vergessen, damals.
Ja.
War das immer genau. der geilste Spruch, wenn Leute einen gefragt haben, du studierst Physik und was willst du jetzt damit machen? Und habe ich immer gesagt, Bundeskanzlerin werde ich.
Ja, genau.
Jetzt habe ich bin natürlich jetzt wirklich, also ich meine, ihr seid jetzt beide Physikerin, ihr seid beide auch noch promovierte Physikerin, ihr habt sogar beide, wir haben vorhin schon herausgefunden, dass ihr beide auch noch in einem ähnlichen Bereich unterwegs wart. Ich als jemand, der wirklich keine Ahnung hat von Physik, und Physik auch abgewählt hat, als es dann ging. Chemie habe ich noch ein bisschen früher abgewählt, aber Physik habe ich dann irgendwann auch abgewählt. Vielleicht könnt ihr mir mal erklären, was so das Faszinierende an Physik ist. Weil ich verstehe schon, ich habe auch mal irgendwann in so ein Buch über Astrophysik gelesen, weil ich das interessant fand. Das war aber wirklich so sehr lowes Level, ne? Also so, dass man das auch ohne Vorwissen verstehen kann. Ich finde schon so diese großen Fragen interessant. Woher kommt irgendwie, wie kann es sein, dass es das, wie ist das Universum entstanden oder was ist Lichtgeschwindigkeit und so und wieso kann man irgendwie nicht schneller sein als Lichtgeschwindigkeit? Was ist so das Coole daran? Was ist so faszinierend an Physik? Warum Physik?
Ich hatte da tatsächlich einen sehr definierenden Moment in meiner Schulzeit, also es war tatsächlich auch im Physik-Leistungskurs damals. Mhm. Da hatten wir tatsächlich relativ motiviert einen, ich sag mal, Grundkurs in Quantenphysik und haben darüber gesprochen, was Quanten sind und über verschiedene Experimente, zum Beispiel Schrödingers Katze, hat man ja bestimmt schon mal gehört, das haben wir damals schon drüber gesprochen und das Doppelspaltexperiment. Und da war es tatsächlich so, ich fand das super beeindruckend, dass da einfach so eine komplette Welt ist, die nach ganz anderen Regeln funktioniert, als alles, was mir Leute in den 15 Jahren vorher erzählt haben. Und ich fand es einfach so beeindruckend, dass ich dachte, also da gibt es eine Welt, von der wusste ich nichts. Mhm. Was gibt es denn da noch, wovon ich nichts wusste? Und das hat mich dazu gebracht, Physik zu studieren letztendlich, weil ich dachte, wenn das schon so eine Sache ist, von der ich vorher noch nie gehört habe, dann muss es da noch viel mehr geben. Mhm. Und ich wollte halt einfach diese versteckten Welten tatsächlich einfach erkunden und rausfinden, was es da alles gibt, wovon ich nichts weiß. Und letztendlich war es ja für mich die Quantenphysik, die mich so inspiriert hat. Und ich bin dann halt auch bei der Quantenphysik geblieben, weil ich das immer einfach am spannendsten fand von allem, was ich in der Physik so gesehen habe. Mhm. Und genau, also das war für mich wirklich die Motivation, Physik zu studieren.
Voll schön.
Also einfach total Neues zu entdecken, was man irgendwie sich vorher gar nicht
verborgene konnte, so. Welten, von denen man einfach vorher nichts wusste.
Verborgene Welten, okay. Und Lisa, du meintest vorhin auch, dass für dich irgendwie so diese Klarheit auch cool war, ne?
Genau, für mich war es, also ich war schon, also ich will es jetzt nicht so darstellen, weil meine Mutter hört diesen Podcast wahrscheinlich, die wird sich dann tierisch aufregen, dass hier gesagt wurde, dass ich in der Schule ganz schlecht war, weil ich war eigentlich nicht schlecht in der Schule, aber ich war halt nicht super gut.
Ja. Grüße gehen raus übrigens.
Grüße gehen raus an Meta. mich hat das schon immer genervt in der Schule, dass manche Dinge halt so subjektiv waren. Also jetzt zum Beispiel im Deutschunterricht, wenn ich da eine Arbeit geschrieben habe, ich habe halt immer gut verstanden, was die LehrerInnen hören wollten und habe das dann geschrieben und habe dann eine 1 oder 2 bekommen. Und war das, ob das jetzt meine Meinung war oder nicht, also es ist alles irgendwie, ja, es hat nicht so einen richtig oder falsch Charakter sozusagen direkt. Mhm. Es ist immer alles so Interpretationssache und das hat mich in der Schule extrem genervt. Und ich dachte, wenn ich jetzt auch noch sowas studiere und mir dann auch noch nochmal 6 Jahre das gebe, dass irgendwie Hausarbeiten von mir korrigiert werden und subjektiv bewertet werden, das halte ich nicht aus. Und ich wollte irgendwas machen, wo ich weiß, es gibt klare Antworten, was richtig ist und was falsch ist. Diese Rechnung ist korrekt, diese Rechnung ist falsch. Dieses Ergebnis passt und ist realistisch und das Ergebnis ist nicht realistisch. dass natürlich Physik auch, vor allen Dingen jetzt, wenn man einen Doktor macht und so, ganz viele andere Nuancen noch hat. Das weiß man natürlich am Anfang nicht und das wusste ich auch nicht. Und das war auch eigentlich sehr schön und bereichernd dann, aber im Studium fand ich das total beruhigend, dass es so klare Strukturen gab für mich. Das war irgendwie total gut irgendwie. Ja.
Ja, das ging mir in der Schule tatsächlich genauso. Ich fand immer diese ganzen typischen, ich nenne es mal Laberfächer, ganz furchtbar. Wo man halt irgendwie, genau. Weil ich da einfach immer, ich hatte das Gefühl, ich will jetzt irgendwie richtig oder falsch und ich will jetzt nicht irgendwie rumraten müssen und so. Ich fand, das war gar nicht meins.
In der Psychologie sprechen wir auch von einem hohen Need for Closure, also einem starken Bedürfnis nach Klarheit. Das ist unterschiedlich stark bei Leuten. Manche können es besser aushalten, dass es keine Klarheit gibt und andere brauchen so eine ganz klare Ja-Nein-Antwort. Ganz interessant, finde ich.
Ja, ich glaube, da gehören Physiker hin dazu. Und dann kommen in die Quantenphysik, wo es Ja und Nein nicht mehr gibt und dann ist alles vorbei.
Ja, ich fand das schön, was du zur Quantenphysik gesagt hast. Also ich bin ja auch im weitesten Sinne Quantenphysikerin und ich fand das auch immer, also die Leute sagen dann immer, das kann man nicht verstehen und das ist alles so verrückt. Und dann habe ich auch in der Schule, haben wir auch schon so zum Teil diese Sachen behandelt. Und ich dachte so, okay, es gibt aber ja Regeln. Also es gibt Regeln, an die sich die Quantenphysik hält. Und ich habe da nie verstanden, was da the big deal ist, dass Leute mal sagen, ah, das ist unmöglich und das ist alles so insane. Und denke ich so, nein, es gibt Regeln und so sieht das dann und deswegen ist das nicht insane. Und ja.
Ja, ja, genau.
Für alle, die sich jetzt denken, was sind Quanten?
Genau.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Keine Sorge. Ich bin ja hier, meine Aufgabe ist ja hier als Einziger, der keine Ahnung hat, so ein bisschen aufzupassen, dass ihr nicht davon galoppiert mit eurem Fachwissen. eine kurze, bevor wir zu den fünf schnellen Mythen kommen, noch die Frage, du hast gerade gemeint, das Studium war ziemlich anspruchsvoll und erstmal schwieriger, als du dachtest. Du hast erst gesagt, okay, Chemie ist zu schwer oder zu anstrengend, dann mache ich lieber Physik. Physik war aber dann doch anstrengend. Ja. Du hast dich ja dann irgendwie durchgebissen und dann sogar noch einen Doktor draufgesetzt. Also so schlecht kannst du es nicht gefunden haben. Wie kam es dazu, dass du dann dachtest, erstmal noch weiter Wissenschaft?
Ich war tatsächlich nie in dem Moment, wo ich dachte, ich will jetzt aufhören, weil ich dachte, ich will noch mehr wissen und ich will noch mehr machen und ich hatte immer das Gefühl, ich bin irgendwie noch nicht fertig. Und genau, deswegen dachte ich ja auch relativ lange, dass ich Forscherin werden möchte. Das ist da nicht dazu gekommen, darüber reden wir später auch noch. Und das war wirklich einfach die Faszination vom Fach, die mich da wirklich durchgezogen hat.
Okay, und später ist jetzt. Warum hast du denn da nicht eine klassische Wissenschaftskarriere weiter vorangetrieben? Also klassischer Weg wäre ja dann noch Postdoc zu sein und dann sich auf Professuren zu bewerben. Du hast aber dann gesagt, nee, machst jetzt nochmal ein Volontariat beim Tagesspiegel, wirst Journalistin. Wie kam das?
Verschiedene Punkte. Der größte Punkt ist relativ grim, dass ich halt einfach die akademische Karriere nicht gut finde und ich auch die Laufbahn und das System nicht gut finde. Und wenn ich halt eine wissenschaftliche Karriere hätte machen wollen, hätte ich halt durch verschiedene Postdocs und befristete Verträge und ich kann dann nicht steuern, in welcher Stadt oder in welchem Land oder auf welchem Kontinent ich bin. Und ich hatte halt irgendwann gemerkt, dass mich das stresst. Also allein der Gedanke daran, dass ich nicht weiß, wo ich in 2 Jahren sein werde, hat mich so stark gestresst, dass ich dachte, ich kann das nicht für die nächsten 10, 20 Jahre machen und nie wissen, wo ich sein werde, dass ich irgendwann für mich einfach die Konsequenz gezogen habe, dass es das einfach nicht wert ist. Weil mir hat Forschung und Wissenschaft und Quantenphysik super viel Spaß gemacht und ich hätte es echt gerne weitergemacht, aber nicht zu dem Preis. Also das war dann irgendwann einfach meine Konsequenz und da habe ich mich dann halt für entschieden. Es war tatsächlich ein langer Prozess, also das war jetzt nicht so, dass ich mich mal einen Tag hingesetzt hätte, sondern es ging letztendlich über fast meine ganze Promotion. Ich hatte halt anfangs überlegt, was ich denn so machen wollen würde und dachte, ja, mir macht das schon Spaß und so und habe dann aber halt durch auch diesen Stress immer gemerkt, ich brauche irgendwie einen Plan B, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt nicht klappt mit der Professur irgendwann, dann muss ich ja noch irgendwie einen Ausweichplan haben und habe dann angefangen, mich umzuschauen, was gibt's denn noch so und bin dann auf Wissenschaftsjournalismus gestoßen und dachte, okay, ich gucke mir das mal an und mache das so ein bisschen nebenbei und das ist dann halt immer mehr geworden und tatsächlich ist es dann gegipfelt auf diesen wirklich einen entscheidenden Moment, wo ich halt nach meiner, oder es war sogar vor meiner Verteidigung, 2 Jobangebote wirklich auf dem Tisch hatte. Das eine war das Volo vom Tagesspiegel und das andere war eine Postdoc-Stelle und ich wirklich dann mich entscheiden musste, zwischen welche Stelle nimmst du jetzt und das war halt so wegweisend für den Rest meiner Zukunft und ich habe sehr schlecht geschlafen zu dieser Zeit, das kann ich euch sagen. Das war unglaublich stressig. Und ja. Genau, ich habe mich dann halt für das Volo entschieden und habe dann gesagt, das ist mir nicht wert. Und deswegen bin ich in den Journalismus gegangen, der mir halt auch sehr Spaß gemacht hat. Deswegen war es jetzt auch nicht so schlimm. Also es waren ja zwei Wege, die mir beide gefallen hätten. Und das war eher das Problem. Ich wollte halt gern beides machen und ich kann nicht beides nebenbei machen. Also ich habe schon während meiner Promotion nebenbei relativ viel nebenbei Journalismus gemacht. Das hat mich halt komplett ausgelaugt und ich dachte, das kann ich auch nicht so nebenbei weitermachen.
Und bereust du es oder war es eine gute Entscheidung?
Ich bereue es nicht, nee, also ich, ja.
Im Nachhinein macht man sich ja immer gerne dann. So richtet man sich dann so ein mit dem, wofür man sich entschieden hat, aber...
Genau, nee, ich habe es nicht bereut. Also mir macht es wirklich sehr Spaß, was ich jetzt mache. Ich habe es manchmal so ein kleines bisschen, so ein bisschen Wehmut würde ich es eher nennen, dass wenn ich jetzt irgendwie, ich habe ja viel mit neuer Forschung zu tun und auch viel mit Quantentechnologie und Forschung und ich denke mir halt immer so, ja, das hätte auch ich sein können und das hätte jetzt ich entdecken können und so. Und dann denke ich immer so, es ist schon ein bisschen schade, es macht mir schon Spaß, ich hätte es gern weitergemacht, aber so ist es jetzt auch okay. Also das sind auch nur so kleine Momente. Und wenn ich dann andererseits von Freunden von mir, die jetzt alle promovieren oder Postdocs machen, höre, wie schlecht es denen zum Teil geht, denke ich so, ja, vielleicht, es war, glaube ich, doch eine gute Entscheidung.
Ja, voll. Und es muss natürlich auch immer Leute geben, die mir zum Beispiel erklären, wie Physik funktioniert und nicht einfach nur die krassesten Sachen erforschen.
Genau.
Und damit gebe ich ab an Lisa.
Ja, wir machen jetzt weiter mit den 5 schnellen Mythen. Und zwar funktioniert das so. Ich werde jetzt 5 Mythen über Physik vorlesen aus verschiedensten Bereichen. Und du solltest einfach so schnell wie möglich antworten mit Ja oder Nein. Es kann auch sein, dass dir mal so ein Jein oder Vielleicht rausrutscht. Das ist okay. Dann werden wir später nochmal vielleicht drüber reden. 5 schnelle Mythen. Mythos Nummer 1. Wenn es regnet, sollte man rennen, damit man weniger nass wird.
Jein.
Da gibt's ein Video zu.
Da gibt's ein Video zu. Ich musste mich gerade an mein eigenes Video erinnern.
Ja, da hat Sabrina ein tolles Video zu gemacht.
Nein.
Mythos Nummer 2. Quantenphysik kann man gar nicht verstehen.
Nein.
Mythos Nummer 3. Bald haben wir alle einen Quantencomputer zu Hause.
Nein.
Viertens. Irgendwann kann man Leute beamen.
Nein.
Und der 5. Mythos. In Filmen wird in der Physik immer total übertrieben.
Ja.
Super, das haben wir schon gedacht. Sehr gut. Dann müssen wir eigentlich nur über den ersten reden.
Und über das Beamen. Wir müssen ganz kurz über das Beamen reden.
Ja.
Jan möchte gerne wissen, warum er sich nicht beamen kann.
Ich weiß, warum, ja.
Aber ja, dann leg doch mal los mit dem Beamen.
Ach ja, okay.
Gerne.
Ja.
Warum können wir uns nicht beamen?
Ja, vielleicht wäre Jan ein bisschen angemessener gewesen. Also Leute beamen kann man, wird man nicht können, weil es nämlich nicht möglich ist, einen Menschen irgendwo verschwinden zu lassen und irgendwo wieder auftauchen zu lassen, weil man nämlich einfach Materie kann man nicht hin und her beamen, also man kann ihn nicht hin und her schicken. Was man aber machen könnte vielleicht, ist den Bauplan des Menschen hin und her zu schicken. Genau, also da würde man dann theoretisch an einem Ort den Menschen zerstören und töten und an einem anderen Ort aus einem Topf voller neuer Atome den Menschen wieder zusammensetzen. Und ja, das kann man auch beamen nennen. Das ist eher Sterben und Auferstehen. Das könnte man theoretisch machen.
Ja, aber es klingt
aber
doch gut.
Auch da wieder, also das ist auch eher so ein Science-Fiction-Szenario, denn es gibt leider auch in der Quantenphysik Gründe, warum das nicht geht, weil nämlich einfach die Heisenbergsche Unschärferelation sagt, dass alle Teilchen so ein bisschen verschwommen sind und man einfach nicht alles genau wissen kann über den Bauplan des Menschen. Was bedeutet, du hast so gewisse Federbalken in deinem Bauplan des Menschen drin. Und wenn du jetzt aber deinen Menschen jetzt zusammensetzt mit einem leichten Fehler, dann ist der Mensch, der dann am Ende dabei rauskommt, nicht exakt der, den du am Anfang reingesteckt hast. Und das
ist Jans böser Zwilling sozusagen.
Genau, dein böser Zwilling, der so ein ganz kleines bisschen anders ist als du selbst. Und höchstwahrscheinlich würde das dazu führen, dass du einfach ein komplett anderer Mensch bist. Und deswegen kann man, auch selbst wenn man den Bauplan des Menschen hätte, den Menschen nicht exakt wieder so zusammensetzen. Und in der Serie Star Trek ist das gelöst mit dem Heisenberg-Kompensator. Das ist nämlich der Fun-Fact am Rande.
Ah.
Genau.
Interessant. Auch da grüße ich meine Mama kurz an der Stelle. Die liebt nämlich Star Trek.
Ah ja,
sehr schön. Jetzt haben wir beide Mamas gegrüßt.
Ja.
Gut, und zu dem Mythos 1, wenn es regnet, sollte man rennen, damit man weniger nass wird. Da verweise ich einfach auf Sabrinas großartiges Video, das sie zu dem Thema gemacht hat.
Ja.
Und dann versteht man, was da hinter dem Mythos steckt. Dann kommen wir zu unserem inhaltlichen Teil. Und zwar fangen wir immer ein bisschen seicht an mit der Frage, was du heute so gemacht hast. Jetzt ist es schon 6:30 abends. Du hattest also schon einen ganzen Arbeitstag hinter dir. Was ist denn heute so passiert?
Das ist tatsächlich ein ganz lustiger Tag, dass ihr fragt, weil ich hatte heute mit einer Pressemitteilung zu tun. Das Coole ist ja, dass wir als JournalistInnen vorab Informationen haben zu Dingen, die in der Zukunft passieren werden. Und was ist nämlich heute passiert, ist sehr passend zum Thema Quantenphysik, nämlich hat Google einen neuen Quantenchip vorgestellt, also der Nachfolger vom Sycamore-Prozessor. Willow heißt der nämlich. Und da ist heute die Publikation bei Nature rausgekommen und deswegen habe ich dafür jetzt einen Newsbeitrag vorbereitet und der ist dann heute online gegangen und ich hatte halt die Information schon letzte Woche, Secret. Und konnte dann ganz in Ruhe den Artikel schreiben. Und wie es natürlich mit ganz in Ruhe ist, am Ende sind so viele Sachen angefallen, dass es doch ein bisschen knapp geworden ist. Aber es hat geklappt und der Artikel ist Punkt 17 Uhr online gegangen. Und das hat heute so den Großteil meines Tages gefüllt.
Und das Paper ist heute erschienen?
Genau, das Paper, also das lag zum Teil vorher schon auf dem Archive. Das heißt, dieser Preprint-Server, das heißt, wenn man ordentlich gesucht hat, hat man den vorher auch schon gefunden, aber der Name stand da noch nicht drin. Da stand nur unser neuer Prozessor. Und jetzt erst mit dem Release von dem Nature Paper haben sie jetzt bekannt gegeben, dass es ein neuer Prozessor ist und dass er Willow heißt und dass es jetzt die neue Generation von Quantenprozessoren bei Google ist.
Ist denn Quantenphysik auch so dein Lieblingsthema zum Drüberschreiben, weil du selber Quantenphysikerin bist? Oder was ist so dein Lieblingsteil oder dein Lieblingsthema, über das du gerne schreibst?
Ja, ich bin da recht simpel. Das ist Quantenphysik das Lieblingsthema, wo ich drüber schreibe, weil das war halt auch einfach das, was mich am meisten begeistert hat. Und ich finde, es ist das, was wirklich am spannendsten ist. Und deswegen schreibe ich da auch sehr gerne drüber. Das ist natürlich auch immer eine kleine Herausforderung, weil Quantenphysik ist halt auch einfach nicht einfach. Und einfach so das Allgemeinwissen über Quantenphysik ist halt sehr gering. Und deswegen muss man immer noch mal sehr viel ausholen, sehr viel erklären. Und das ist auch in Ordnung. Also ich mag es dann auch nicht, Sachen vorauszusetzen. Also ihr habt doch bestimmt schon mal das und das gehört. Das muss ich ja jetzt nicht mehr erklären. Das versuche ich zu vermeiden. Aber ich sehe es halt auch als Herausforderung. Also ich mache das tatsächlich gerne, wenn ich denke, es ist ein kompliziertes Thema. Und dann ist es irgendwie auch, ja, ich muss mir halt irgendwie was Elegantes überlegen, wie ich das jetzt gut erkläre. Dann macht mir das auch Spaß.
Dann kommen wir doch jetzt mal zum Inhaltlichen in tiefer rein und fragen einfach direkt mal, was sind denn Quanten?
Ich finde das immer so lustig. Ich finde, die Frage ist gar nicht so einfach. Also es ist wirklich eine ziemlich schwierige Frage. Es gibt verschiedene, also ich benutze immer ganz gerne zwei verschiedene Definitionen von Quanten. Das eine ist vom Namen her, Quanten bedeutet ja so wie Paket und Quanten sind einfach kleine Pakete. Also zum Beispiel das Paradebeispiel, sage ich mal, ist Licht, weil Licht stellen wir uns alle als Welle vor, aber wenn man ganz nah reinzoomen könnte, würde man sehen, dass Licht aus kleinen Energiepaketen besteht. Und diese Energiepakete von Licht nennt man Quanten oder halt Photonen im spezifischen Fall. Also Photonen sind Lichtquanten. Genau, okay. Photonen sind Lichtquanten und das waren so auch tatsächlich die ersten Quanten, sage ich mal, die man entdeckt hat und dann Quanten, also es hat zu tun mit quantisiert in Paketen und Licht ist eigentlich quantisiert, existiert also in kleinen Paketen. Das gibt es auch noch mit anderen, es gibt zum Beispiel Ladung kann auch in kleinen Päckchen vorliegen, zum Beispiel Elektronen haben die kleinstmögliche Ladung und ja, noch so ein paar andere, ein bisschen absurdere oder ein bisschen weniger gut vorstellbare Sachen, aber das sind so die Beispiele, die man so aus dem Alltag vielleicht noch kennt. Ein bisschen größer kann man aber auch sagen, dass Quanten oder Quantenobjekte viel besser Sachen sind, die den Regeln der Quantenphysik gehorchen.
Das ist auch meine Lieblingserklärung.
Richtig schön zirkulär.
Ein bisschen zirkulär, das stimmt. Also man kann halt, Quantenphysik ist halt ein Fachgebiet mit einem Satz an Formeln und einem ich wollte gerade sagen Glaubensprinzip, das klingt so ein bisschen religiös, aber mit einer Religion dahinter. Wenn halt ein Objekt mit den Regeln der Quantenphysik beschrieben werden muss, dann kann man es als Quantenobjekt bezeichnen. Und wie gesagt, ein Beispiel dafür sind Atome. Atome bestehen halt auch aus kleineren Sachen, die haben einen Atomkern und die haben Elektronen außenrum. Das heißt, es sind jetzt nicht so per se kleine Pakete, sondern man kann sie noch weiter zerlegen. Aber auch Atome folgen den Regeln der Quantenphysik. Und deswegen könnte man halt sagen, Atome sind auch Quantenobjekte. Oder sogar Moleküle, die sind ja aus mehreren Atomen zusammengesetzt, sind auch Quantenobjekte, weil sie den Regeln der Quantenphysik gehorchen. Und das ist tatsächlich auch selber ein Forschungsgebiet für sich, zu sagen, wo hört denn diese Grenze eigentlich auf? Also wie groß kann ich denn werden, bis Quantenphysik eine Rolle spielt oder nicht? Ist eine offene Frage. Also es gibt da so verschiedene Experimente, wo man immer von oben und von unten dann guckt, wie klein oder groß kann ich denn werden? Genau, aber letztendlich alles, was den Regeln der Quantenphysik gehorcht, kann man als Quantenobjekt bezeichnen.
Sehr schön.
Aber warum macht man denn, also Atome sind doch auch schon sehr klein.
Ja, das ist richtig.
Warum sagt man denn, jetzt gucken wir uns noch kleinere Teile an?
Weil man es kann. Also letztendlich, Atome bestehen ja auch aus verschiedenen Bausteinen. Und um Atome zu verstehen, muss man letztendlich in die Bausteine von Atomen reingucken. Und da gibt es ja auch, wenn man doch so einen Schritt kleiner wird, dann geht man halt in die Kernphysik rein. Da geht es dann halt um das, was im Atomkern passiert. Und Kernphysik ist ja quasi der treibende Faktor für Atomkraftwerke oder Atombomben und so. Und also gut, Atombomben spielen zum Glück in unserem Leben nicht so eine große Rolle, aber Atomkraftwerke ja irgendwie auch schon. Das heißt, Kernphysik kann ja auch wirklich was, ich sag's mal, Gutes für uns machen.
Gibt es noch was Kleineres als Quanten?
Nicht unbedingt. Nee. Also,
was ist das, Higgs?
Das ist auch ein Quant, kann man so sagen. Also ist auch
ein Quant, okay.
Genauer gesagt, wenn es Elementarteilchen. Elementarteilchen sind die kleinsten Bausteine von Materie und Energie und Kräften und allem. Okay. Und das Higgs-Boson zum Beispiel ist ein Elementarteilchen und das Elektron ist Elementarteilchen. Proton und Neutron, also die Atomkerne, sind keine Elementarteilchen, sondern die bestehen nochmal aus Quarks.
Ah, okay, Quarks, stimmt, die gibt es auch noch.
Da arbeitet Jan ja bei Quarks, ne?
Da arbeite ich ja, bei Quarks, das kenn
ich. Genau, Quarks, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt weißt du auch, was Quarks sind. Und,
ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass Leute das hören, dass ich so wenig Ahnung habe von Physik. Aber ich schreibe nie Folgen zu Physik. Also
ja, das ist okay.
Das wird nicht passieren.
Okay. Quarks ist auch kein Schulstoff. Also das ist auch gar nicht schlimm, wenn man von Quarks keine Ahnung hat. Also das lernt man auch erst im sehr fortgeschrittenen Physikstudium. Das ist gar nicht peinlich.
Okay. Glück gehabt.
Genau. Und das, also alle Elementarteilchen kann man im Grunde auch als Quanten bezeichnen, weil das sind alles Quantenobjekte.
Und warum sind Quanten so besonders und warum forscht man an denen?
Das ist eine gute Frage. Also letztendlich, sie sind so besonders, weil sie halt so komplett anderen Regeln folgen. Natürlich hat alles seine eigenen Regeln. Also alles ist irgendwie besonders. Natürlich, man kann irgendwie alles erforschen. Mhm. Ich meine, einer der größten Punkte, warum halt Quantenphysik gerade so spannend ist und gerade so erforscht wird, ist halt, weil man Quantentechnologie draus bauen kann. Aber natürlich auch schon gebaut hat. Also auch sowas wie zum Beispiel Halbleiter basieren auf Quantenphysik. Und letztendlich haben wir alle schon Quantentechnologie, wenn man es so sieht. Also Laser und, weiß ich nicht, DVD-Brenner. Okay, die hat man jetzt nicht mehr so oft zu Hause heutzutage. Aber so alte
vielleicht.
Dinge. Ne? Genau, Handys und alles. Also falls deine Kaffeemaschine einen Chip hat, auch deine Kaffeemaschine, funktioniert alles mit Hilfe von Quantenphysik. Und das heißt, eigentlich spielt das schon eine sehr, sehr lange Rolle in unserem Leben. Aber wenn man jetzt heute Quantentechnologie sagt, dann denkt man eher so an die Quantentechnologie der zweiten Generation, also Quantencomputer und solche Dinge. Genau, und deswegen wird halt gerade, also insbesondere deswegen wird gerade viel daran geforscht, weil halt Quantentechnologie so viele Versprechungen hat, dass sie so sicher und so schnell und so toll ist, dass sie halt sehr, sehr nützlich sein kann für die Menschheit. Und deswegen wird daran halt gerade sehr viel geforscht.
Und was ist so ein Quantencomputer und inwiefern hilft er uns in der Zukunft oder könnte er uns in der Zukunft helfen?
Also ein Quantencomputer ist ein Computer, erstmal im ganz normalen Sinne, der aber aufgebaut ist aus Quantenteilchen. Also statt Schaltkreise zu haben, die halt so ein Schaltkreis im normalen Computer hat halt so Nullen und Einsen und die klicken so hin und her wie so kleine Schalter. Und diese kleinen Schalter sind jetzt in einem Quantencomputer aus Quantenobjekten aufgebaut. Wir haben ja gelernt, also irgendwelche Objekte, die der Quantenphysik folgen, das können zum Beispiel auch Photonen sein, also diese Lichtteilchen, können aber auch Atome sein oder können auch winzige Quantenschaltkreise sein. Also das sind so ganz verschiedene Ansätze, die man da hat. Genau, man versucht halt gerade, bessere Prozessoren zu bauen aus Quantenobjekten und das wäre dann ein Quantencomputer. Und dieser Quantencomputer folgt dann halt auch den Regeln der Quantenphysik, benimmt sich also ein kleines bisschen anders, also das Beispiel, was man bestimmt schon öfter mal gehört hat, ist, statt diese Schalterposition 0 und 1 zu haben, hat man halt auch alles dazwischen. Ich sage das immer ganz gerne, statt einem Schalter ist ein Qubit eine Kugel, weil er kann nicht nur nach oben und unten zeigen wie ein Schalter, sondern er kann wie eine Kugel in alle beliebigen Richtungen zeigen. Und dann kann man halt zum Beispiel sagen, wenn diese Kugel irgendwie so nach links, also wenn der Pfeil auf der Kugel nach links zeigt, dann ist das irgendwie 0 und 1 gleichzeitig. Aber ich finde, das kann man sich einfach ein bisschen besser vorstellen, wenn man an so eine Kugel denkt, statt an irgendwas, das zwei Dinge gleichzeitig. Ich finde das immer so ein bisschen schwer vorstellbar.
Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist er einfach schneller.
Wenn man es richtig macht, ja. Also
leistungsfähiger.
Ich finde es auch immer ein bisschen irreführend, wenn man einfach sagt, ich benutze jetzt einen Quantencomputer und dann ist alles schneller, weil ganz so einfach ist es nicht. Man muss halt klug schneller sein. Also man muss halt klug rechnen. Also es ist halt so, für jedes Problem, das du hast, brauchst du ein Quantenrezept, das dir sagt, wie du dieses Problem mithilfe eines Quantencomputers schneller lösen kannst oder besser lösen kannst oder sicherer lösen kannst oder in irgendeiner Weise besser lösen kannst. Und nur wenn du so ein Quantenrezept hast, Quantenalgorithmen heißt das im Fachbegriff, dann ist dein Quantencomputer gut. Das heißt, einfach so jetzt einen Laptop zu haben und meinen Prozessor durch einen Quantenprozessor austauschen, funktioniert nicht. Sondern für alles, was ich machen will, brauche ich ein Quantenrezept, das mir sagt, wie ich es genau machen will. Und davon gibt es schon ein paar und gerade arbeiten auch sehr viele dran, eigentlich noch mehr Quantenrezepte zu finden. Also tatsächlich ist es ein ziemlich großes Forschungsgebiet, rauszufinden, was Quantencomputer eigentlich tatsächlich für uns Gutes tun können.
Aber es klingt für mich einfach sehr kompliziert, wenn man für alles immer nochmal ein extra Rezept braucht. Das klingt für mich so, als könnte der immer nur Aufgaben lösen, die irgendwann schon mal bestimmt worden wären und dann aber nichts Neues
machen. Das ist bei einem normalen Computer ja auch nicht anders. Also ich meine, für einen normalen Computer musst du auch erstmal ein Programm schreiben, das dir dein Problem löst. Also das machen normalerweise halt nicht du und ich, sondern das machen halt irgendwelche klugen Computerleute und die mussten sich aber dann auch schon mal hinsetzen und sich so eine Lösung zu überlegen. Sind ja auch Algorithmen, letztendlich basieren unsere Computer auf Algorithmen und irgendjemand muss sich diesen Algorithmus mal ausgedacht haben. Und letztendlich ist beim Quantencomputer genau das Gleiche.
Plus, dass er halt auch sehr spezielle Probleme nur lösen kann. Also es gibt, also theoretisch könnte ein Quantencomputer natürlich alles machen, aber du wirst halt nicht Netflix auf einem Quantencomputer jemals schauen, das macht gar keinen Sinn. Sondern es gibt ganz spezielle Anwendungen, für die halt besser sind als andere Computer.
Deswegen werden wir nicht alle zu Hause irgendwann einen haben.
Höchstwahrscheinlich nicht. Man muss ja sagen, weil natürlich, als der normale Computer, also der klassische Computer entwickelt wurde, haben natürlich die Leute auch gesagt, niemand wird jemals einen Computer zu Hause brauchen. Das ist doch völlig ausreichend, wenn man so Rechenzentren hat, in denen man dann rechnet. Und irgendwann, jetzt haben wir alle Computer in der Hosentasche. Also man sage niemals nie, aber ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, dass wir das in nächster Zeit irgendwie brauchen werden.
Okay.
Dann noch so ein kleiner Abschluss, so eine kleine Abschlussfrage nochmal, weil eine Sache, mit der ich oft konfrontiert werde, wenn ich so sage, ich mache Quantenphysik, man hat so eine 50-50-Chance, vor allen Dingen, wenn man mit älteren Männern spricht, dass sie entweder also gar keine Ahnung haben und ganz viel Respekt davor haben, dass man das studiert hat, oder die haben in Anführungszeichen Ahnung davon, aber erzählen dir dann irgendwas von ihren Chakren und irgendeinen anderen. Okay, Sabrina knallt schon so die Augen zusammen. Du weißt genau, was du hast es also schon mal solche Zusammenstöße auch schon mal mit solchen Leuten, nehme ich an. Wie stehst du so dazu? Du hast auch viele dazu schon gemacht, zu diesem Esoterik-Vibe, der so mit Quanten irgendwie in Verbindung gebracht wird. Wie stehst du so dazu?
Ja, nicht gut. Also vielleicht erstmal vorab, wenn Leute an irgendwas glauben und das gibt ihnen irgendwie Kraft im Alltag oder das macht sie glücklich oder das hilft ihnen irgendwie, finde ich das völlig in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn Leute irgendwas als Heilmittel verkaufen, das versuchen wissenschaftlich klingen zu lassen und damit Leute verarschen. Und das ist das, was oft passiert, wenn es, also gerade in meinem Fall, halt um Esoterik geht, die irgendwie mit Quantenphysik erklärt wird. Weil da wird halt ausgenutzt, dass der Alltagsmensch einfach nicht viel Ahnung hat von Quantenphysik. Es klingt irgendwie kompliziert und es hat auch noch den Ruf, dass man das sowieso nicht verstehen kann. Das heißt, viele versuchen es dann auch gar nicht erst. Und wenn dann so ein Dudi daherkommt und sagt, hier, ich habe jetzt einen Quantencomputer gebaut, den kannst du per Website aufrufen, der analysiert dich und dann heilt er deinen Krebs und dann glauben Leute das, dann ist das höchst problematisch und deswegen macht mich das immer richtig wütend, weil es halt einfach zum einen halt sowieso schon schädlich ist und dann halt auch den Ruf von der Quantenphysik auch einfach komplett versaut. Ich versuche halt einfach nur, wenn es halt sowas gibt es halt irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass es halt Unsinn ist und mehr kann man da irgendwie auch leider, also als Einzelperson nicht tun.
Ich würde sagen, wir haben hier jetzt ein bisschen über Quanten geredet. Jan ist, nimmt auf jeden Fall viel mit heute Abend. Kann er wahrscheinlich gar nicht schlafen.
Danke.
Weil er so viel über Quanten gehört hat. Danke, Sabrina, fürs Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde natürlich viel lieber noch, also ganz viel über diesen neuen Chip reden, über den du heute die Pressemitteilung rausgehauen hast. Aber das werde ich mir dann einfach gleich beim CT-Magazin anschauen.
Genau, mach das gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, mit euch zu reden. Es hat sehr Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam.
Vielen, vielen Dank, Sabrina. Sehr cool, dass du da warst. Folgt Sabrina unbedingt auf den sozialen Medien und checkt auch unbedingt ihren Blog Physicus Minimus aus. Das packen wir euch alles in die Episodenbeschreibung. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz wichtig, wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine Sternebewertung geben könntet. Das geht eigentlich überall dort, wo ihr Podcasts hört und das pusht den Algorithmus und freut uns natürlich persönlich auch total. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast, auf Lisas und auch auf meinem. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt@waslos-wissenschaft.de. Tschüssi.
Ciao. Tschüss.